Das Bekenntnis. Der Mensch hat durch seinen Fall in den Stand der Sünde gänzlich alles Vermögen des Willens zu irgendeinem geistlichen, mit der Erlösung verbundenen Guten verloren, so dass der natürliche Mensch, da er diesen Guten völlig abgeneigt und in Sünden tot ist, sich nicht durch eigene Kraft zu bekehren oder auch nur darauf vorzubereiten vermag. Westminster Bekenntnis, Kapitel 9, Abschnitt 3. Einleitung. Du hörst eine Predigt. Das Evangelium wird verkündigt, klar und dringlich. Dein Nachbar auf der Bank neben dir hört dieselben Worte, denselben Tonfall, dieselbe Einladung. Am Ende der Stunde verlässt er die Kirche, rührt mit seinen Kindern den Teig für den Sonntagskuchen, lebt sein Leben weiter, wie er es immer gelebt hat, und die Posaune des Gerichts, die in der Schrift auf jeder Seite schallt, lässt ihn unberührt. Was ist zwischen ihm und dem Wort geschehen? Warum blieb die Wahrheit, die dich bis ins Herz traf, an ihm haften wie Wasser an einem gewachsenen Mantel? Die Westminster-Väter antworten auf diese Frage mit einer Deutlichkeit, vor der die meisten Prediger heute zurückschrecken. Sie sagen nicht, der Nachbar sei unentschlossen. Sie sagen nicht, er brauche noch Zeit. Sie sagen nicht, er müsse reifer werden oder mehr verstehen. Sie sagen, er sei tot. Tot in Sünden. Gänzlich unfähig, das geistliche Gute zu wollen, zu wählen, zu ergreifen. Die Wahrheit, die ihn nicht erreicht, hat ihn nicht erreicht, weil zwischen seinem Ohr und seinem Herzen eine Mauer steht, die er nicht eingerissen hat und nicht einreißen kann. Eine Mauer, die er liebt. Abschnitt 1 dieses Kapitels zeigte uns den Willen als geschaffenes Vermögen, frei von äußerem Zwang, nicht unter absoluter Naturnotwendigkeit, ein wirkliches Instrument wirklicher Wahl. Abschnitt 2 führte uns in den Garten Eden und malte den Willen in seiner ursprünglichen Aufrichtigkeit, fähig, Gutes zu wollen und zu tun, aber veränderlich, dem Fall ausgesetzt. Nun, in Abschnitt 3 stehen wir vor den Trümmern. Der Wille ist nicht mehr, wie Gott ihn schuf. Er ist, was die Sünde aus ihm gemacht hat. Und was die Sünde aus ihm gemacht hat, das ist ein Gefangener, der seine Zelle sein Zuhause nennt, ein Blinder, der sein Dunkeltag nennt, ein Toter, der sein Grab für einen Garten hält. Die Sprache des Bekenntnisses duldet keinen Widerspruch. Gänzlich alles Vermögen. Irgendein geistliches Gutes. Völlig abgeneigt. In Sünden tot. Keine Hintertür, kein Vorbehalt, kein verborgenes Fünkchen geistlichen Lebens, das den Schiffbruch überdauert hätte. Der Wille, der einst in Eden frei war, das Gute zu ergreifen, ist jetzt frei allein zur Sünde. Und der Mensch, der einst Gott gefallen konnte, kann jetzt nicht einmal mehr das Verlangen hegen, es zu wollen. Dies ist harte Lehre. Das Fleisch sträubt sich mit aller Macht. Der Mensch möchte glauben, er sei wenigstens ein bisschen lebendig, wenigstens teilweise fähig, einigermaßen aufgeschlossen für geistliche Dinge. Irgendeinen Rest an Würde, den er Gott als eigenen Beitrag darbringen kann. Das Bekenntnis verweigert ihm diesen Trost. Aber nicht, weil die Väter grimmige Männer gewesen wären, die an dunklen Aussprüchen Gefallen fanden. Die Schrift verweigert ihn. Und die Schrift verweigert ihn, weil die Ehre Gottes in der Erlösung ihn nicht zulässt. Wenn der Mensch das kleinste Teilchen zu seiner eigenen Bekehrung beisteuern könnte, wäre das Heil teilweise sein Werk und gebührte ihm ein Teil des Ruhmes. Ist der Mensch aber tot, und Tote können sich nicht selbst erwecken, dann ist das Heil ganz des Herrn, und aller Ruhm gebührt ihm allein. Die Lehre vom gänzlichen Unvermögen ist der dunkle Samt, auf dem der Diamant der souveränen Gnade aufleuchtet. Nimm das Dunkel fort, und der Diamant verliert seinen Glanz. Gehen wir also dorthin, wohin die Schrift uns führt, auch wenn der Weg ins Unbehagen leitet. Ihr Urteil ist unzweideutig, der natürliche Mensch kann nicht zu Christus kommen, kann Gott nicht gefallen, kann geistliche Dinge nicht verstehen, und er kann nicht einmal das Verlangen nach diesen Dingen aus sich selbst hervorbringen. Klingt dies nach einem Gefängnis ohne Ausweg, so bedenke, der Gott, der die Tür verschließt, hält den Schlüssel in der Hand. Und der Schlüssel heißt Jesus Christus. Die biblischen Grundlagen. Das Bekenntnis leitet seine Lehre nicht aus philosophischer Spekulation ab. Es schöpft sie aus dem Zeugnis der Schrift, Linie um Linie, Gebot um Gebot. Hören wir auf 5 Stimmen, die gemeinsam eine unzerreißbare Kette des Zeugnisses für das Verderben des Willens bilden. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom Worte, die jede Abschwächung verweigern. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Drei Sätze, und jeder Satz schlägt einen Nagel tiefer in den Sarg menschlicher Selbstüberschätzung. Fleischlich gesinnt sein, das meint nicht einen gelegentlichen Anflug von Trotz, sondern die gesamte Ausrichtung des Denkens, Begehrens und Wollens des natürlichen Menschen. Paulus nennt diese Ausrichtung Feindschaft, griechisch Echtra, die gesetzte Gegnerschaft des Kämpfenden, der nicht neutral am Rande des Schlachtfeldes steht, sondern mit jeder Faser seiner Verfassung wider den Schöpfer streitet. Und dann das Urteil, das jedes Vertrauen auf eigene Fähigkeit zerschlägt, es vermag's auch nicht. Das griechische Audegar Dynatai lässt keine Hintertür offen. Der natürliche Mensch findet Unterordnung unter Gottes Gesetz nicht bloß schwierig, er ermangelt der Fähigkeit dazu. Der Wille ist nicht nur widerwillig, er ist unfähig. Paulus schließt das Netz, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Das Wort steht wie ein Posten vor dem Tor jeder Hoffnung auf selbstgewirkte Gerechtigkeit. Ohne den Geist ist Gott gefallen kein Ringen, sondern eine Unmöglichkeit. Derselbe Apostel entfaltet im Brief an die Epheser das Bild, das zum Herzstück der reformierten Lehre vom Unvermögen werden sollte. Auch euch, die ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich unter dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Ein einziges Wort durchschlägt alle Abschwächungen, Tod. Nicht krank. Nicht geschwächt. Tod. Ein Kranker kann mit dem Arzt zusammenwirken, ein Verwundeter kann um Hilfe rufen. Ein Toter kann nichts davon. Tod im biblischen Verständnis ist nicht das Ende des Daseins, sondern das Fehlen des Lebensprinzips, das das Dasein zu dem macht, was es sein soll. Der natürliche Mensch hört nicht auf, Mensch zu sein mit Verstand, Empfindung und Willen, er hört auf, in Beziehung zu Gott das zu sein, wozu er geschaffen wurde. Er denkt noch, aber sein Denken ist verfinstert. Er wählt noch, aber seine Wahlen werden von den Begierden des Fleisches gesteuert. Er ist lebendig in der Welt, aber tot gegenüber Gott, wandelnd in Übertretungen mit aller Lebendigkeit eines lebenden Menschen, aber ohne das geistliche Leben, das allein Gott Wohlgefallen möglich macht. Was vermag ein Leichnam zu tun, um sich auf die Auferstehung vorzubereiten? Nichts. Die Belebung muss von außen kommen, von derselben Macht, die Christus aus dem Grab erweckte. Euch hat er lebendig gemacht, die ihr tot waret. Tote helfen nicht bei ihrer eigenen Auferweckung. Im ersten Brief an die Korinther führt Paulus einen Begriff ein, der zum Rüstzeug der reformierten Begrifflichkeit werden sollte. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der Psychikos Anthropos, der natürliche Mensch, der seelische Mensch, dessen höchstes Wirkprinzip seine eigene menschliche Seele ist und nicht der Geist Gottes. Der seelische Mensch ist nicht untermenschlich. Er mag gebildet, intelligent, nach jedem menschlichen Maßstab moralisch aufrecht sein. Er mag mit Vergnügen theologische Werke lesen, mit Beredsamkeit über Religion parlieren, die Ethik Jesu mit Ernst bewundern. Aber wenn ihm die Dinge des Geistes als Wirklichkeiten vorgelegt werden, die es zu empfangen, zu glauben, zu lieben und zu befolgen gilt, nimmt er sie nicht an und kann sie nicht erkennen. Das Verbdechetei, das Luther mit vernimmt. Übersetzt, meint ursprünglich ein willkommen heißendes Empfangen, ein zu sich nehmen. Der natürliche Mensch heißt die Dinge des Geistes nicht willkommen, weil sie ihm als Mria, als Torheit erscheinen. Dass er sie nicht erkennen kann, liegt nicht an fehlender Denkkraft, sondern an fehlender geistlicher Unterscheidungsgabe. Das Organ, das geistliche Wirklichkeit wahrnimmt, ist kein schärferer Verstand oder eine bessere Bildung, sondern der innewohnende Geist Gottes. Und den hat der natürliche Mensch nicht. Er gleicht einem Blinden vor einem Gemälde Rembrandts, das Bild ist wirklich da, wirklich schön, wirklich wertvoll, aber der Blinde entbehrt des Organs, mit dem seine Schönheit erfasst wird. Der Fehler liegt nicht am Gemälde. Er liegt am Betrachter. Und der Betrachter kann sein eigenes Augenlicht nicht heilen. Christi eigenes Zeugnis besiegelt die Lehre. Im Evangelium des Johannes, nach der Speisung der 5000, folgt die Menge Jesus über den See, begierig auf mehr Brot. Jesus erklärt sich selbst zum Brot des Lebens. Die Juden murren. Jesus schärft seine Botschaft, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Das Udeis Dynatai Eltheim duldet keine Abschwächung. Niemand kann kommen, nicht weil der Weg von außen versperrt wäre, sondern weil der Wille von innen gelähmt ist. Das Verpelkis, ziehen, meint kein sanftes Einladen, bei dem der Wille frei bleibt anzunehmen oder abzulehnen. Dasselbe Wort gebrauchen die Evangelien, wenn sie beschreiben, wie Fischernetze voller Fische an Land gezogen werden. Das Ziehen ist die überwindende Macht des Vaters, die den Widerstand bricht. Jesus sagt nicht, manche fänden es beschwerlich. Er sagt, niemand könne kommen. Der Vater muss zuerst handeln, oder niemand kommt je. Paulus fügt im Römerbrief den letzten Pinselstrich hinzu, denn Christus ist, als wir noch schwach waren, zur rechten Zeit für die Gottlosen gestorben. Das Wort Asten, schwach, es zeichnet einen Kranken, der den Löffel nicht mehr zum Mund führen kann, einen Schwimmer, dessen Arme im Meer versagt haben. Christus starb nicht für Gerechte, sondern für Gottlose, nicht für Fortschreitende, sondern für solche, die ohne Kraft sind. Der Zeitpunkt von Christi Tod war darauf berechnet, uns in unserer tiefsten Hilflosigkeit anzutreffen. Als wir nichts tun konnten, tat Christus alles. Das Kreuz ist keine Brücke, die wir zur Hälfte überschreiten, es ist der Akt eines Gottes, der den ganzen Weg zu einem Volk zurücklegt, das ihm keinen einzigen Schritt entgegengehen kann. Asten ist der letzte Nagel im Sarg jedes Versuchs, den Sünder zum Mitwirkenden an seiner Rettung zu machen. Wir waren schwach und Christus starb für uns. Die Schwäche war ganz, die Gnade war ganz. Was die Westminster-Väter meinten. Die Westminster-Väter verfassten den dritten Abschnitt dieses Kapitels mit der Präzision von Wundärzten, die einen geistlichen Zustand operieren, den der Patient von seiner Verfassung her nicht diagnostizieren kann. Jede Wendung des Abschnitts hat ein Ziel, und jedes Ziel ist ein Irrtum, der das Evangelium im 17. Jahrhundert bedrohte und es auch heute noch bedroht. Der einleitende Satz, der Mensch hat durch seinen Fall in den Stand der Sünde, verortet den Ursprung genau dort, wo die Schrift ihn verortet, das Unvermögen ist kein Teil der geschöpflichen Verfassung des Menschen. Gott machte den Menschen nicht unfähig, der Mensch machte sich selbst unfähig. Der Fall war kein Stolpern, von dem Adam sich hätte aufraffen können, er war ein Absturz in einen festen, bleibenden Zustand, der jeden natürlichen Nachkommen Adams bindet. In Adam sein heißt, an dem Sündenstand teilhaben, in den Adam fiel. Die Unfähigkeit des Willens ist kein persönliches Versagen, das manche durch überlegene Anstrengung überwinden, sie ist ein bundesgemäßer Zustand, der das ganze Geschlecht umschließt. Die nächste Wendung, gänzlich alles Vermögen des Willens zu irgendeinem geistlichen, mit der Erlösung verbundenen Guten verloren, enthält drei absolute Bestimmungen. Gänzlich, der Verlust ist kein teilweiser Verlust, er ist vollständig. Alles, es bleibt kein Vermögen, das in einem verborgenen Winkel des Willens überdauert hätte. Irgendeinem, das verlorene Vermögen betrifft jedes geistliche Gute, selbst die leiseste Regung der Seele hin zu Gott. Das Bekenntnis sagt nicht, der gefallene Mensch könne keine äußeren religiösen Handlungen vollbringen. Ein Heuchler kann beten, ein Pharisäer Almosen geben, ein ungläubiger Prediger heilige Dinge mit äußerem Anstand handhaben. Aber keine dieser Handlungen ist geistliches, mit der Erlösung verbundenes Gutes, denn sie entspringen nicht einem Herzen, das Gott liebt, zielen nicht auf die Ehre Gottes und vereinen die Seele nicht mit Christus. Es sind, in Augustins treffendem Wort, glänzende Laster, prächtig vor Menschenaugen, tot vor den Augen Gottes. Das Vermögen, das verloren ging, ist nicht das Vermögen, religiöse Bewegungen auszuführen, sondern das Vermögen, zu wollen und zu tun, was Gott gefällt. Gott über alles zu lieben, Christus mit lebendigem Glauben zu vertrauen, Buße zu tun mit echter Trauer über die Sünde als Beleidigung Gottes und nicht bloß als Bedrohung des eigenen Ich. Diese Dinge und alles, was dahin führt, liegen jenseits der Reichweite des natürlichen Willens. Der Ausdruck, der natürliche Mensch. Übersetzt den paulinischen Psychikus Anthropos, den Menschen, der aus seiner eigenen Seele und deren Kräften heraus handelt ohne den innewohnenden Geist. Der natürliche Mensch ist nicht notwendig ein Rohling oder Schurke. Er mag der kultivierteste Mensch in Korinth, der philosophisch scharfsinnigste in Athen, der religiös eifrigste in Jerusalem sein. Aber ihm fehlt das eine, was zur geistlichen Unterscheidung unerlässlich ist, der Geist Gottes. Der Gebrauch des Wortes natürlich. Durch das Bekenntnis ist wohl durchdacht und herausfordernd. Es weigert sich, die Menschheit in tugendhafte und lasterhafte nach äußerem Betragen einzuteilen. Es teilt sie in natürliche und geistliche nach dem Vorhandensein oder Fehlen des innewohnenden Geistes. Ein wohlerzogener Heide und ein zügelloser Heide sind beide natürliche Menschen, ihre Manieren unterscheiden sich, ihr Zustand nicht. Dann beschreibt das Bekenntnis den natürlichen Menschen als diesem Guten völlig abgeneigt. Die Sprache könnte kaum stärker sein, nicht nur abgeneigt, sondern völlig abgeneigt. Das Wort malt ein Zurückschrecken, ein Wegwenden. Ist Gott die Sonne, so ist der natürliche Mensch kein Planet, der in kalter Ferne seine Bahn zieht. Er ist ein Komet, der in die Finsternis davonschießt und mit jeder Fähigkeit seines Wesens die Flucht beschleunigt. Sein Verstand zimmert Beweise wider die Wahrheit. Sein Herz klammert sich an Dinge, die mit Gott wetteifern. Sein Wille wählt die Finsternis, weil seine Werke böse sind und das Licht sie aufdecken würde. Kein Zipfel seines Wesens bleibt von dieser Abneigung unberührt. Die Gänzlichkeit der Abneigung entspricht der Gänzlichkeit der Unfähigkeit. Er ist völlig unwillig, weil er völlig unfähig ist, und er ist völlig unfähig, weil er völlig unwillig ist. Er kann nicht kommen, weil er nicht kommen will, und er will nicht kommen, weil sein Wille einer Natur versklavt ist, die den Gott hasst, vor den er geladen ist. Der Schlusssatz erklärt den natürlichen Menschen für in Sünden tot, unfähig, sich durch eigene Kraft zu bekehren oder auch nur darauf vorzubereiten. Die Väter zielen hier auf den Semipelagianismus, der zwar die Notwendigkeit der Gnade zur Vollendung der Bekehrung einräumte, aber behauptete, der Mensch könne sich durch rechten Gebrauch seiner natürlichen Kräfte darauf vorbereiten. Die mittelalterliche Formel lautete facere quod in se est, tue, was in deinen Kräften steht, und Gott wird die Gnade nicht verweigern. Das Bekenntnis fegt diese Formel hinweg. Es gibt keine Vorbereitung auf die Gnade, die nicht selbst schon Gnade erfordert. Die erste Regung des Verlangens nach Gott, das erste Aufblitzen der Sorge um die Seele, all dies ist Frucht der zuvorkommenden Gnade, nicht Vorbereitung auf sie. Tote können sich nicht bereit machen, auferweckt zu werden. Die Gnade vollendet nicht, was die Natur begann, die Gnade beginnt, führt fort und vollendet, was die Natur niemals hätte anfangen können. Die geschichtliche Bühne, auf der diese Lehraussagen formuliert wurden, war ein Schlachtfeld, auf dem drei Heere miteinander rangen. Auf der einen Seite standen die Pelagianer, alte und neue, die leugneten, dass der Fall das Vermögen des Willens zum geistlichen Guten überhaupt berührt habe. Für Pelagius schadete Adams Sünde allein Adam, und jeder Mensch wird mit derselben unversehrten Freiheit geboren, die Adam besaß. Das gänzlich alles Vermögen verloren. Des Bekenntnisses ist die unverblümte Verneinung dieser Behauptung. Auf der zweiten Seite standen die Semipelagianer, die eine Verwundung des Willens zugaben, aber darauf bestanden, der Wille behalte genügend Kraft, um sich Gott zuzuwenden, wenn die Gnade ihm beistehe. Das nicht durch eigene Kraft. Des Bekenntnisses schließt diesen Mittelweg aus. Auf der dritten Seite standen die Arminianer, die lehrten, die zuvorkommende Gnade stelle jedem Menschen die Fähigkeit wieder her, das Heil zu wählen, womit der entscheidende Faktor in der Bekehrung nicht Gottes souveräne Erwählung, sondern die freie Wahl des Menschen werde. Das Schweigen des Bekenntnisses über eine solche allgemeine Wiederherstellung der Fähigkeit ist selbst ein Argument, der natürliche Mensch bleibt, abgesehen von der wirksamen Berufung des Geistes, tot, und keine allgemeine Gnade macht ihn lebendig genug, um zu wählen. Die einzige Gnade, die Tote auferweckt, ist die Gnade, die Christus auferweckte, und sie wird nicht allen zuteil. Theologische Tiefe. Die Lehre vom gänzlichen Unvermögen ist nicht aus dem Studierzimmer der Westminster-Väter allein hervorgegangen. Sie ist das gemeinsame Bekenntnis der reformierten Kirchen durch die Jahrhunderte, und die großen Lehrer der Überlieferung haben das Licht der Schrift in jeden Winkel dieses dunklen Raumes scheinen lassen. Luthers Kampfschrift De Servo Arbitrio, die er 1525 gegen Erasmus von Rotterdam verfasste, bleibt eine der durchschlagendsten Behandlungen der menschlichen Ohnmacht. Luther erkannte mit einer Klarheit, die den Ausgang der Reformation besiegelte, dass die Frage nach der Gebundenheit des Willens die Frage war, mit der die gesamte Reformation stand oder fiel. Ist der Wille frei, sich Gott zuzuwenden, so ist die Gnade unterstützend und das Heil mitwirkend. Ist der Wille gebunden, so ist die Gnade souverän und das Heil allein Gottes Werk. Luther setzte Erasmus unerbittlich zu: Hat der Wille, abgesehen von der Gnade, irgendeine Kraft, sich auf Gott hin zu bewegen? Erasmus wich aus. Luther ließ ihn nicht. Der Wille, so Luther, gleicht einem Lasttier, das zwischen zwei Reitern steht. Sitzt Gott auf, geht es, wohin Gott will. Sitzt der Satan auf, geht es, wohin Satan will. Aber es wählt seinen Reiter nicht. Der Reiter wählt das Tier. Dieses Bild fasst genau, was das Bekenntnis meint: Der Wille des natürlichen Menschen ist tätig, aber stets unter einem Herrn, der nicht Gott ist. Bis dieser Herr durch einen Stärkeren gestürzt wird, dient der Wille der Sünde, freiwillig und ohne die Fähigkeit, anders zu handeln. Johannes Calvin, der in der Institutio die Knechtschaft des Willens mit leidenschaftlicher Genauigkeit beschrieb, bestand darauf, dass der Wille des gefallenen Menschen kein neutrales Vermögen sei, das zwischen Gut und Böse in der Schwebe hänge. Der Wille sei durch den Fall nicht ausgelöscht, wohl aber verderbt. Calvin zog es vor, vom Willen nicht als frei zu sprechen, das Wort war ihm zu sehr mit pelagianischen Vorstellungen beladen, sondern als freiwillig. Der Sünder sündigt freiwillig. Keine äußere Macht nötigt ihn. Sein Wille wird nicht von außen bezwungen, sondern von innen bewegt. Der Wille wird nicht von äußerer Gewalt fortgerissen, schreibt Calvin, sondern er bewegt sich durch seinen eigenen inneren Antrieb. Die Gefangenschaft des Willens in der Sünde ist wirklich und furchtbar, aber es ist die Gefangenschaft eines Willens, der mit Lust wählt, was sein verderbtes Herz liebt. Der Ungläubige, der über das Evangelium spottet, ist keinem Erzwungenen unterworfen. Er spottet, weil er spotten will, weil ihm das Spotten richtig erscheint, weil sein Herz die Dinge Gottes verachtet. Der englische Puritaner John Owen, dessen monumentales Werk über den Heiligen Geist die Wiedergeburt mit unübertroffener Gründlichkeit behandelt, besteht darauf, dass der Tod in Epheser 2 nicht bildlich, sondern wirklich ist. Der Tod der Seele ist so wirklich wie der Tod des Leibes und besteht im Fehlen des geistlichen Lebens, das die Seelenvermögen befähigt, auf Gott hin tätig zu sein. Ein Toter hat Augen, sieht aber nicht, Ohren, hört aber nicht. So hat der natürliche Mensch einen Verstand, der die Schönheit Gottes nicht wahrnimmt, ein Herz, das sich nicht an Christus erfreut, einen Willen, der das Gute nicht wählt. Die Vermögen sind da, das Leben, das sie gottwärts bewegt, fehlt. Kein Leichnam ist je durch einen eigenen Willen sagt aus dem Grab gestiegen, und kein natürlicher Mensch hat sich je durch eigene Kraft zum geistlichen Leben erhoben. Die Wiedergeburt, so Owen, ist keine göttliche Überredung, die den Willen unangetastet lässt, zu entscheiden, sie ist eine göttliche Neuschöpfung, die den Willen neu macht. Der Geist leuchtet nicht bloß Licht auf die Wahrheit, er gibt Augen, das Licht zu sehen. Er stellt Christus nicht bloß als begehrenswert vor, er schafft das Begehren. Das Werk ist nicht moralisch, sondern schöpferisch, nicht unterstützend, sondern auferweckend. Der amerikanische Theologe Charles Hodge hat die Unterscheidung zwischen dem Willensvermögen und seinem sittlichen Zustand mit besonderer Klarheit entfaltet. Das Vermögen selbst ist unversehrt, der natürliche Mensch hat einen Willen, der wählt, er ist nicht zerstört oder ersetzt. Aber der sittliche Zustand des Willens ist gänzlich verderbt. Der Wille wählt stets gemäß seiner vorherrschenden Neigung, und die Neigung des natürlichen Menschen ist Feindschaft gegen Gott. Hodge greift zum Bild einer Waage, die Waage selbst ist nicht zerbrochen, aber die Gewichte liegen samt und sonders auf der Seite der Sünde. Der Wille kann wählen, aber er kann nicht gegen seine eigene Neigung wählen. Und die Neigung, ganz von Gott weggebogen, verbirgt, dass jede Wahl sich weiter von ihm entfernt. Hodge ist besonders hilfreich, was das Wesen der Unfähigkeit angeht, sie ist sittlich, nicht naturhaft. Sie gleicht der Unfähigkeit eines Mannes, der nicht schwimmen kann, weil er sich weigert zu lernen, eine Unfähigkeit, die nicht in seinen Muskeln sitzt, sondern in seinem Willen. Und doch ist sie so wirklich wie jede naturhafte Unfähigkeit, denn der Wille kann seine eigene Grundausrichtung nicht verändern. Allein die Wiedergeburt verändert die Neigung, und die Wiedergeburt ist ein souveräner Akt Gottes. Heinrich Bullinger, der Zürcher Antistes, dessen zweites helvetisches Bekenntnis die Bekenntnisgrundlage der reformierten Eidgenossenschaft bildet, behandelte die Unfähigkeit des gefallenen Willens mit einer seelsorgerlichen Tiefe, die das Gleichgewicht zwischen der Souveränität Gottes und der Verantwortung des Menschen wahrte. In seinen Dekaden, jenen Hauspredigten, die eine ganze Pfarrergeneration geformt haben, betonte Bullinger, dass der Mensch nach dem Fall zwar die natürliche Fähigkeit des Wollens behalten habe, aber die Freiheit zum geistlichen Guten eingebüßt habe. Der Wille wähle noch immer, aber er wähle im Einklang mit seiner verdorbenen Natur. Bullinger verband diese Lehre unmittelbar mit dem Trost des Evangeliums, gerade weil der Mensch zu schwach sei, sich selbst zu helfen, habe Gott in Christus die ganze Hilfe bereitet. Die Verzweiflung an der eigenen Kraft sei die Tür, durch die der Glaube eintrete. Der Zürcher Reformator hütete seine Kirche vor dem doppelten Abgrund, vor der gesetzlichen Einbildung, der Mensch könne zu seiner Rettung beitragen, und vor der verzweifelten Meinung, es gebe keine Rettung. Die Diagnose des Unvermögens war in Bullingers Händen nie Selbstzweck, sie war der dunkle Hintergrund, vor dem das Licht der Gnade umso heller strahlte. Anwendung für das reformierte Leben. Die Lehre vom gänzlichen Unvermögen ist kein Stück studierstubenreiner Spekulation, das man aus der Ferne bewundern darf. Sie ist eine Diagnose, die eine Antwort verlangt, und die Antwort, die sie verlangt, wird die gesamte Gestalt deiner Frömmigkeit bestimmen. Entfalten wir ihre praktische Kraft für die Seele. Erstens, lass diese Lehre deine verbliebene Selbstgerechtigkeit töten. In jedem gefallenen Herzen regt sich der Drang, etwas zum eigenen Heil beizutragen, etwas mit an den Tisch zu bringen, mit Gott von einer Position wenigstens teilweiser Stärke aus zu verhandeln. Die Lehre vom gänzlichen Unvermögen nimmt dieses etwas und begräbt es. Du kannst nichts beitragen, weil du nichts beizutragen hast. Du kannst nicht verhandeln, weil du ohne jedes Druckmittel dastehst. Du kannst dich nicht auf die Gnade vorbereiten, weil Vorbereitung Leben voraussetzt und du tot bist. Lass diese Wahrheit einsinken, bis es schmerzt, und dann lass sie noch tiefer einsinken. Das theologische Wort heißt Unvermögen, aber das erfahrungsmäßige Wort heißt Bankrott. Du stehst vor Gott mit nichts in den Händen, nichts im Herzen, nichts im Willen, was dich ihm empfehlen könnte. Und die Entdeckung deines Bankrotts ist, weit entfernt davon, dich in Verzweiflung zu treiben, die Schwelle des Evangeliums. Jesus kam nicht für Gerechte, sondern für Sünder, nicht für Gesunde, sondern für Kranke, nicht für Lebendige, sondern für Tote. Wenn du wahrhaftig und ohne Vorbehalt zugeben kannst, dass du tot bist, dann bist du genau der Mensch, den Christus aufzuwecken gekommen ist. Die härtesten Worte des Gesetzes sind die notwendige Vorrede zu den süßesten Worten des Evangeliums. Nicht fähig. Ist das dunkle Zimmer, in das er kann aufs Äußerste selig machen. Als Morgensonne hineinleuchtet. Zweitens, lass diese Lehre dich mit neuer Dringlichkeit ins Gebet treiben. Wenn du dich nicht selbst bekehren kannst, musst du von einem anderen bekehrt werden. Wenn du dich nicht auf die Gnade vorbereiten kannst, muss die Gnade dich unvorbereitet finden und bereit machen. Wenn du nicht zu Christus kommen kannst, es sei denn, der Vater ziehe dich, dann ist deine einzige Hoffnung, dass der Vater dich zieht. Und der Vater hat versprochen, sich von denen finden zu lassen, die ihn suchen, selbst dann, wenn das Suchen selbst der schwächste Schimmer eines von der Gnade eingepflanzten Verlangens ist. Warte nicht, bis du dich wert fühlst zu beten. Warte nicht, bis du dich genügend vorbereitet hast. Bete, wie du bist, mit welch gebrochenen Worten und halbgeformten Sehnsüchten der Geist auch in dir angestoßen haben mag. Rufe mit dem Vater des besessenen Knaben, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Rufe mit dem Zöllner, Gott, sei mir Sünder gnädig. Die Gebete der Hilflosen sind die Gebete, die Gott zu erhören liebt, weil sie ihm allen Ruhm geben. Findest du in dir auch nur das geringste Verlangen, lebendig gemacht zu werden, so ist dieses Verlangen nicht dein eigener Beitrag zum Vorgang, es ist der erste Atemzug des Geistes in deiner Lunge. Pflege ihn auf deinen Knien. Drittens, lass diese Lehre dich Geduld mit den Unbekehrten lehren. Es ist leicht, ungeduldig zu werden mit denen, die das Evangelium wiederholt hören und unbewegt scheinen. Wir werden versucht zu meinen, wenn wir nur das passende Argument fänden, das treffende Bild, den richtigen Tonfall, könnten wir sie überzeugen. Aber die Barriere ist nicht verstandesmäßig, sie ist geistlich. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit. Kein Argument kann das Organ erschaffen, mit dem geistliche Wahrheit erfasst wird. Das bedeutet nicht, dass wir Apologetik und Evangelisation aufgeben, es bedeutet, dass wir sie in einem Geist der Abhängigkeit betreiben, wissend, dass unsere Worte Werkzeuge in der Hand eines souveränen Geistes sind und dass derselbe Geist, der das Herz öffnen muss, derjenige ist, zu dem wir um diese Öffnung beten. Wenn du mit Unbekehrten sprichst, dann sprich als einer, der einst tot war und durch keine eigene Kraft auferweckt wurde. Die Demut, die aus der Erkenntnis des eigenen Unvermögens kommt, wird dich sanft machen mit denen, die noch in dem Zustand sind, den du einst bewohnt hast. Und sie wird dich für sie beten lassen, mit einem Gebet, das mit Gott nicht darüber streitet, was sie verdienen, sondern das von Gott erfleht, was er allein geben kann. Viertens, lass diese Lehre dich mit tiefster Anbetung für die Gnade erfüllen, die dich gerettet hat. Warum glaubst du, während dein Nachbar nicht glaubt? Warum wurde das Evangelium dir schön, während es einem anderen Torheit bleibt? Die Antwort liegt nicht in dir. Nicht, weil du weiser wärst oder demütiger oder geistlich empfindsamer oder williger zuzuhören. Wenn du in Christus bist, dann darum, weil Gott, der aus der Finsternis Licht hervorleuchten hieß, in dein Herz geleuchtet hat, um den Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi zu geben. Dieselbe Macht, die das Weltall ins Dasein rief, sprach Leben in deine tote Seele. Derselbe Geist, der über der formlosen Urflut der Schöpfung schwebte, schwebte über der formlosen Urflut deines Herzens und brachte Licht und Leben und Ordnung hervor. Dies ist das Geheimnis der souveränen Gnade, und es sollte dich singen machen. Deine Errettung ist keine gemeinsame Unternehmung zwischen dir und Gott. Sie ist eine Neuschöpfung, und in der Neuschöpfung wie in der alten ist Gott allein der Schöpfer. Lass diese Wahrheit dich demütigen und zugleich erhöhen, demütigen, weil du nichts mitbrachtest, erhöhen, weil dir alles geschenkt wurde. Fünftens, lass diese Lehre dein Verständnis des christlichen Lebens von Anfang bis Ende prägen. Dasselbe Unvermögen, das deinen unbekehrten Zustand kennzeichnete, ist, obschon durch die Wiedergeburt durchbrochen, noch nicht völlig beseitigt. Der Gläubige findet noch immer in sich einen Widerstand gegen geistliches Gutes. Das Bekenntnis des Paulus in Römer 7, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich, ist der Schrei eines wiedergeborenen Menschen, der entdeckt, dass sein Wille, obwohl Gottwärts lebendig gemacht, noch immer von der innewohnenden Sünde gehemmt wird. Das christliche Leben ist kein Abschluss von der Abhängigkeit zur Unabhängigkeit. Es ist eine sich vertiefende Abhängigkeit von derselben Gnade, die dich zuerst lebendig machte. Du fingst in Hilflosigkeit an, und du fährst in Hilflosigkeit fort, und du wirst in Hilflosigkeit vollenden, gelehnt an den Arm des Geliebten den ganzen Weg. Das Brot, um das du bei der Bekehrung betteltest, ist das Brot, um das du auf jeder Stufe der Heiligung bettelst. Du kannst keine einzige Sünde aus eigener Kraft töten. Du kannst keinen einzigen Akt echter Liebe aus eigener Kraft hervorbringen. Du kannst keinen einzigen Tag ohne die bewahrende Gnade Gottes ausharren. Aber dies ist kein Grund zur Verzweiflung, es ist ein Grund zur Erleichterung. Der Druck ist fort. Du musst nicht stark genug sein, weil Christus stark ist für dich. Du musst kein geistliches Leben hervorbringen, weil der Geist der Quell dieses Lebens in dir ist. Dein Teil ist, im Weinstock zu bleiben, aus der Wurzel zu saugen, von der Hand abzuhängen, die dich hält. Und die Hand, die dich hält, ist die Hand, die für dich durchbohrt wurde, und sie wird dich niemals loslassen. Sechstens, lass diese Lehre dein Zeugnis gegenüber der Welt reinigen. Eine Kirche, die das gänzliche Unvermögen des Menschen vergisst, wird früher oder später anfangen, das Evangelium als eine Art hilfreicher Zusatz zu einem ansonsten intakten Leben zu verkündigen. Aus der Botschaft, Christus starb für Gottlose, wird die Einladung, Christus hilft dir, ein besserer Mensch zu werden. Aus dem Ruf zur Buße wird der Appell zur Selbstverbesserung. Die Lehre vom Unvermögen bewahrt das Evangelium vor dieser Aushöhlung. Sie zwingt uns, dem Sünder nichts Geringeres vorzulegen als den ganzen Christus für gänzlich Verlorene. Wenn du das Evangelium weitersagst, dann sage es als eine Botschaft, die Tote auferweckt, nicht als einen Ratschlag, der Lebendige etwas aufmuntert. Bete darum, dass der Geist durch deine schwachen Worte das Wunder der Neuschöpfung wirke, und vertraue nicht auf deine Beredsamkeit, sondern auf die Macht dessen, der dem Lazarus befahl herauszukommen, und Lazarus kam. Gebet. Heiliger und souveräner Herr, der du in einem Licht wohnst, da niemand zukommen kann, und doch herabsteigst, Tote aufzuwecken, wir bekennen vor dir mit Scham und Trauer, dass die Diagnose deines Wortes an uns wahr ist. Von Natur sind wir tot in Übertretungen und Sünden, dem geistlichen Guten völlig abgeneigt, gänzlich unfähig, zu wollen oder zu tun, was dir gefällt. Wir brachten nicht zu unserer Rettung mit als die Schuld, die sie nötig machte, und die Gebundenheit, die sie ohne dich unmöglich machte. Hättest du uns selbst überlassen, wir wären für immer vor dir geflohen, hätten unsere Ketten geliebt und unsere Finsternis Licht genannt. Die Schuld ist unser, das Verderben ist unser, und das Gericht, das wir verdienten, war gerecht. Und doch preisen wir dich, dass du uns nicht in dem Grab ließest, das wir selbst gewählt hatten. Als wir ohne Kraft waren, starb Christus für die Gottlosen. Als wir tot waren, sprachst du das Wort des Lebens, und unsere Herzen, die für dich nicht schlagen konnten, begannen zu schlagen. Als wir nicht kommen konnten, zogst du uns mit Stricken der Liebe, die stärker waren als unser Aufruhr. Als wir nicht sehen konnten, öffnetest du unsere Augen, den König in seiner Schönheit zu erblicken. Alles, was wir in Christus sind, verdanken wir dir, und aller Ruhm gebührt dir allein. Lass keinen Stolz in uns bleiben, der einen Anteil für sich beanspruchen möchte an dem, was du allein getan hast. Gewähre uns, so bitten wir dich, jeden Tag im Licht dieser Wahrheit zu leben. Wenn wir versucht sind, auf eigene Kraft zu vertrauen, erinnere uns daran, dass wir nicht stärker sind als Adam im Paradies und dass allein die Hand, die uns hält, uns vor dem Fall bewahrt. Wenn wir versucht sind, an unserer verbliebenen Sünde zu verzweifeln, erinnere uns daran, dass dieselbe Macht, die uns aus dem geistlichen Tod erweckte, uns bis zur Herrlichkeit bringen wird. Wenn wir mit denen sprechen, die noch in Sünden tot sind, fülle uns mit der Geduld, die weiß, dass das Hindernis nicht verstandesmäßig, sondern geistlich ist, und mit dem Glauben, der von dir erfleht, was du allein geben kannst. Wenn wir beten, lass uns beten als solche, die nichts haben und alles brauchen, im Vertrauen darauf, dass du bereiter bist zu geben, als wir zu bitten. Und bringe uns zuletzt, o Herr, in jenen seligen Zustand, wo das Unvermögen für immer vergangen ist, wo der Wille, der jetzt hinkend auf dich zustrebt, laufen wird und nicht müde werden, wo das Herz, das dich jetzt nur unvollkommen liebt, dich vollkommen lieben wird und wo wir dein Angesicht schauen und mit deinem Bild gesättigt sein werden. Beschleunige jenen Tag, um Jesu Christi willen, unseres auferstandenen und herrschenden Herrn. Amen.